Fünftens. Als er die Straße erreicht hatte, sah er sich kurz unauffällig um und dann ging er mit schnellen, kraftvollen Schritten die paar Straßen weiter, wo er seinen Wagen geparkt hatte. Der Auftrag war einfach. Ein Gangsterflittchen, das sich das falsche Souvenir mitgenommen hatte. Wie oft hat er solche Aufträge schon erledigt? Vermutlich waren irgendwelche Pornos selbstgedrehte auf der Karte und Christus würde damit bei einer Scheidung erpressbar sein. Nun ja, was auch immer. Das war ein Klacks und würde Spaß machen. Einer Frau eine kleine Karte abzunehmen, wie schwer konnte das schon sein? Nein, er würde sicher viel Spaß haben, wenn er aus ihr herausfolterte, wo sie die Karte versteckt hatte. Und mit etwas Glück hatte sie auch noch eine Menge von den 2 Millionen übrig. So in Gedanken lief er durch den Nieselregen, aber dennoch war sein Instinkt wach und geschult und die beiden Männer, die ihm auf seiner Straßenseite entgegenkamen, weckten seinen Argwohn. Er verlangsamte seine Schritte, nur ganz unmerklich, aber so würde er doch ein paar entscheidende Sekunden an Zeit gewinnen, bis sich ihre Wege trafen. Dann blieb er stehen, tat, als würde er nach einem Taxi Ausschau halten und schickte sich an, die Straßenseite zu wechseln. Die beiden waren nun schon sehr nah und er musste noch 2 Autos passieren lassen, ehe ein unscheinbarer Lieferwagen hielt. Er nickte dem Fahrer zu und lief los, doch dann wurde ihm bewusst, dass mit dem Wagen etwas nicht stimmte. Der Fahrer war ganz in Schwarz gekleidet und trug eine Sonnenbrille. Und das bei Regen. Und genau in dem Moment, als ihm klar wurde, dass der Lieferwagen mit den beiden zu tun hatte, die auf ihn zugekommen waren, traf ihn ein Schlag am Hinterkopf und er sackte zusammen. Noch ehe er auf dem Asphalt aufschlug, hatte er bereits das Bewusstsein verloren. Die seitliche Türe des Lieferfahrzeugs öffnete sich und 2 Männer zerrten ihn ins Innere. Und noch bevor der Wagen Gas gab, war er bereits mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt und hatte einen Sack über dem Kopf. Zweites Kapitel. Erstens. Das Erste, das ich wahrnahm, als ich auf dem Bahnhof stand, war der Gestank nach altem Fisch, den mir der eisige Novemberwind direkt ins Gesicht schlug. Ich war nicht besonders warm angezogen, irgendwie hatte ich mir Südeuropa um diese Jahreszeit wärmer vorgestellt. Die Gänsehaut, die ich durch den Wind bekam, der bis auf meine Haut blies, begann unangenehm zu ziehen und ich verkroch mich so tief wie möglich in den Kragen meiner Jacke, während ich zum Ausgang lief, um ein Taxi zu bekommen. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Ich stand gefühlt seit Stunden an den Rahmen der Terrassentüre gelehnt und starrte in den Regen, der seit dem Vormittag stoisch vom Himmel fiel. Irgendwann war der Wind aufgeflaut und immer wieder bekam ich ein paar Tropfen ins Gesicht, die kalt und unangenehm waren. Ich fröstelte, aber ich konnte mich nicht aufraffen, mir aus meinem Koffer, den ich in der Diele abgestellt hatte, etwas Warmes zu suchen. Die einzige Bewegung, zu der ich fähig war, bestand darin, die wenigen Schritte zur Küchentheke zu laufen und mir etwas aus der Flasche nachzuschenken, die ich vorsorglich mitgebracht hatte, oder darin, mir eine Zigarette aus dem sich beängstigend schnell leernden Päckchen zu fischen. Dann blies ich den Rauch nach draußen in die Schwärze der Nacht und fühlte mich für einen Moment ein wenig sicherer, weil die vertraute Handlung mir das Gefühl gab, es sei alles gar nicht so schlimm, wie es sich im Moment anfühlte. Es war absolut nichts zu hören außer dem Regen und nichts zu sehen außer dieser schwarzen Wand, die die Nacht direkt vor dem Fenster errichtet hatte. Ich wusste nicht, wie weit ich vom Meer entfernt war oder von so etwas wie einem Ort. Die Leuchtziffern meiner Armbanduhr waren schon seit Jahren nicht mehr in Funktion. Irgendwann hatte die radioaktive Pumpe, die man dafür früher verwendet hatte, wohl ihren Funktionszyklus beendet und seitdem wusste ich eben nicht mehr, wie spät es war, wenn es kein Licht gab. Aber eigentlich war es auch egal, wie spät es war, denn ich hatte ohnehin keine Ahnung, was ich am Morgen tun würde und irgendwann begannen endlich der Alkohol und der Schlafmangel zu wirken und ich merkte, dass mir immer wieder die Augen zufielen und meine Beine schwer wurden. Und dann wachte ich irgendwann auf und draußen war es bereits hell und ich lag in voller Kleidung auf der kleinen Couch und fror fürchterlich. Das Taxi hatte mich gestern zu der Adresse gebracht, die man mir auf einen kleinen Zettel gekritzelt hatte. Und unter der Fußmatte fand ich auch den Schlüssel, wie man es mir gesagt hatte. Ich hatte kein Licht angemacht, sondern nur die Terrassentüre geöffnet, den Whisky entkorkt und dann war ich wohl über Stunden einfach nur dagestanden. Jetzt sah ich mich um. Und was ich sah, gefiel mir nicht. Aber das lag vielleicht auch an der Kälte, die hier im Haus herrschte. Die Couch gehörte zu dem Teil des Raumes, der wohl das Wohnzimmer sein sollte. Es gab noch einen Sessel dazu, der den gleichen scheußlichen Bezug hatte wie der, auf dem ich lag. Dazu einen kleinen Beistelltisch und eine Stehlampe, die jedoch, wie sich schnell herausstellte, nicht funktionierte. Der Esstisch, der das Zimmer zur Küche hin abtrennte, war aus hellem Holz und sah billig und abgewohnt aus. Ich ging in die Küche, die aus einem alten Gasherd, einer Spüle und einem recht großen Kühlschrank bestand. Auf der Anrichte lag die Flasche Whisky und sie war leer. Ich hatte sie wohl in der Nacht ausgetrunken. Ich sah mich nach einer Kaffeemaschine um, aber alles, was ich entdeckte, war eine dieser Espresso-Kannen, wie man sie im Süden gerne verwendet. Nur, es gab nirgends Kaffeepulver dazu. Alle Schränke waren leer, bis auf einen, in dem ein paar Tassengläser und Teller standen, alle aus unterschiedlichen Serien, so als hätte einfach jemand all seinen Müll, statt ihn wegzuwerfen, hier in dieses verkackte Ferienhaus gebracht. In einer Schublade fand ich einen kaputten Korkenzieher, eine leere Schachtel Streichhölzer und ein paar Besteckteile, ebenso lieblos zusammengewürfelt wie das übrige Geschirr. Es war eiskalt und ich machte mich auf die Suche nach dem Badezimmer, um vielleicht eine heiße Dusche zu nehmen. Aber als ich es fand, war es auch hier kalt und der Boiler, der das Wasser wärmen sollte, zeigte nicht einmal 20 Grad an. Ich drückte auf den Schalter, doch nichts tat sich, und als ich das Licht ausprobierte, verstand ich endlich, dass es keinen Strom gab. Ich ersparte mir, den ersten Stock zu inspizieren und ging zurück ins Wohnzimmer, zündete mir eine Zigarette an und dann trat ich auf die Terrasse, auf der es fast wärmer war als im Haus. Es war eine ebenerdige Terrasse mit einem winzigen Stück Garten, der von einem windschiefen Zaun eingegrenzt war. Direkt hinter dem Zaun fiel der Hang steil ab und ich erinnerte mich, dass das Taxi die letzten Meter einige Serpentinen heraufgefahren war, um das Anwesen zu erreichen. Der Blick war unglaublich, weil unten sah ich die Straße, auf der ich wohl hergekommen war. Danach fiel das Gelände nochmals etwas ab und endete schließlich am Strand. Das Meer war graugrün und unruhig und gelegentlich schlugen ein paar Wellen am Strand und den Felsen auf und dann spritzte die Gischt jeweils Meter hoch. Es gab zwei Stühle und einen Tisch und, was ich mir nicht erklären konnte, eine Art Fernrohr. So eines, wie man es verwendet, um Sterne zu beobachten. Es war auf einem dreibeinigen Stativ montiert, glänzte neu und hatte die Ausmaße einer Kanone. Ich zuckte die Schultern und als ich aufgeraucht hatte, trat ich die Zigarette einfach am Boden aus, der ohnehin mit Schmutz und Erde übersät war, und dachte, dass ein Drink jetzt gut wäre. Aber einerseits war es selbst für mich noch zu früh und außerdem war die Flasche, die ich mitgebracht hatte, ja leer. Stattdessen holte ich mir eine weitere Zigarette, um den Blick noch etwas zu genießen und zu überlegen, was ich tun sollte. Linker Hand gab es auf der anderen Seite der kleinen Straße ein gewaltiges Haus, eher ein Landsitz. Man konnte nur das Dach sehen, das riesig erschien, und unzählige Schornsteine ragten auf. Und man sah einen Teil des Gartens, der ebenso wie meiner an einem Zaun endete. Nur, dass dieser Garten die Ausmaße eines kleinen Parks zu haben schien. Dahinter fiel das Gelände fast senkrecht ab, bis hinunter ans Meer. Etwas neben den Klippen am Strand konnte man ein Haus erkennen, das direkt am Ufer stand. Und dann, wenn ich die Augen weiter wandern ließ, landete ich wieder bei meinem Strand, der wirklich noch näher war, als man mir in der Agentur versprochen hatte. Zweitens. Als ich gestern mit dem Zug angekommen war, hatte ich mich auf die Suche nach einem Immobilienbüro gemacht und als ich endlich eines fand, das geöffnet hatte, war ich eingetreten und hatte mein Anliegen geschildert. Ein Haus am Meer, ruhig, das ich über den Winter würde mieten können. Eine nette Dame hatte sich mein Anliegen angehört, dann einen Kollegen geholt, der mir erklärte, dass man um diese Jahreszeit eigentlich keine Häuser am Meer mieten könne, weil keine Saison sei. Und da es dann ja auch schwierig wäre, weil man ja niemanden vor Ort hätte, der mal putzt oder nach dem Rechten sieht und die Häuser ohnehin alle schon für den Winter dicht gemacht worden seien. Aber dann hat er ein paar Ordner hervorgekramt und darin geblättert und jedes Mal nur bedauerlich den Kopf geschüttelt, bis er plötzlich strahlte und mir erzählte, dass es da ein Haus gäbe, in einem kleinen Ort, das man eigentlich vermietet hatte, aber der Mieter war nicht aufgetaucht. Und das wäre schon hergerichtet und wenn ich wolle... Ich wollte. Und nachdem ich unzählige Formulare ausgefüllt und unterschrieben hatte, kritzelte er die Adresse auf einen Zettel und sagte mir, dass ich den Schlüssel unter der Fußmatte finden würde. Drittens. Ich war wieder ins Haus gegangen und erst jetzt entdeckte ich den Zettel, der neben dem Kühlschrank lag. Es war eine Art Bedienungsanleitung für das Haus und ich erfuhr, dass ich den Strom erst einschalten müsste, damit die Heizung und das warme Wasser funktionierten und wen ich anrufen könnte, wenn es Probleme gab, nämlich eine gewisse Theresa. Und dass eben diese Theresa auch einmal die Woche käme, um sauber zu machen und die Wäsche zu wechseln. Ich fand den Sicherungskasten wie beschrieben vor der Türe und legte den großen Hebel um. Und dann erwachte das Haus zum Leben. Die Heiztherme begann zu stöhnen, und der Zünder für das Gas machte klackende Geräusche, bis ein konstantes Zischen verriet, dass der Brenner angesprungen war. Der Boiler im Bagat begann zu rauschen, als er gierig Wasser einsog, um es zu wärmen. Und der Kühlschrank begann zu surren. Ich drehte den Thermostat der Heizung auf die maximale Stufe und dann ging ich los, um etwas zu essen und um mir ein paar Sachen zu besorgen. Viertens. Teresa Trapani war 73 Jahre alt, die man ihr aber nicht ansah. Sie hatte ihr Leben lang hart gearbeitet und alleine 5 Kinder großgezogen, die ihr eine ganze Herrscher an Enkel und Urenkel beschert hatten. Sie war klein, sehr stämmig, um es einmal wohlwollend auszudrücken, hatte gewaltige Brüste, die sie jeden Tag mühsam versuchte, irgendwie festzuschnüren. Ihr Haar war zartrosa gefärbt, schon licht, aber stets sehr gepflegt. So wie sie auch immer äußerst darauf achtete, ordentlich gekleidet zu sein. Für sie war das eine Art von Respekt, den man seiner Umwelt und seinen Mitmenschen zukommen lassen sollte. Aber genau das erwartete sie auch von allen anderen. Sie war resolut und unnachgiebig. Schlendrian und Unordnung waren ihre Todfeinde, denen sie kompromisslos entgegentrat. Das Einzige, was sie einfach nie in den Griff bekommen hatte, war ihr kleiner, tiefschwarzer Oberlippenbart. Kein Mittel half dagegen. Und irgendwann gehörte er einfach zu ihr. Früher, als sie noch regulär gearbeitet hatte, machte sie zur Arbeit in der Fischhalle noch 2 Nebenjobs, um der Familie alles bieten zu können. Sie hatte nie stillgestanden. Wenn sie nicht bei der Arbeit war, ging sie darin auf, das Haus sauber zu halten. Und Teresa hatte sehr klare Vorstellungen, was sie als sauber durchgehen ließ, die Familie zu bekochen und sich für die Erziehung ihrer Kinder aufzuopfern. Erst seit sie in Rente war, trat sie etwas kürzer. Sie hatte nur noch einen Arbeitgeber, eine der großen Immobilienagenturen, die im Sommer während der Saison fast alle Ferienhäuser und Apartments, die es im Ort gab, an Urlauber vermittelte. Ihre Aufgabe war es, die Objekte für die Übergabe an neue Gäste herzurichten und dann einmal wöchentlich nach dem Rechten zu sehen, zu putzen, die Wäsche zu tauschen und zu überprüfen, ob sich die Gäste auch wie Gäste benahmen. Natürlich schaffte sie nicht alle Häuser und Wohnungen alleine und die Agentur hatte bald erkannt, wie genau und akribisch sie war, sodass sie nun ein paar Immobilien nur noch selbst betreute und für den Rest als eine Art Hausdame einfach kontrollierte, ob die vielen Saisonkräfte auch ordentlich arbeiteten. Daher hatte sie auch das große Glück gehabt, anders als die vielen Aushilfen, jedes Jahr ein paar extra Monate arbeiten zu können, weil sie im Frühjahr bereits anfing, eine Bestandsaufnahme zu machen, Gärtner organisierte, Handwerker beauftragte und im Herbst noch dafür sorgte, dass alle Häuser winterfest waren, kein Fenster vergessen worden war oder irgendwo noch Müll im Haus lag, der Ungeziefer hätte anziehen können. Ende Oktober dann liefen alle Aufgaben aus und sie hatte dann bis Mitte März nichts mehr zu tun. Und zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie die letzten Jahre dadurch so richtig Zeit gehabt, Weihnachten vorzubereiten und vor allem alle Kinder und Enkel zu besuchen, von denen viele inzwischen im ganzen Land verstreut lebten, je nachdem, wo sie noch eine Arbeit hatten finden können. Fünftens. Nur dieses Jahr war es anders gekommen. Mitte Oktober hatte sie einen Anruf aus der Agentur erhalten, dass ein Haus über den Winter angemietet worden sei und sie es bitte herrichten wolle. Sie hatte sich gefreut, noch ein kleines Extra zu verdienen und das Haus aus seinem Winterkleid befreit, alles geputzt, poliert, in Gang gesetzt und frisch bezogen. Aber der Gast war nicht erschienen und stattdessen hatte sie einen weiteren Auftrag erhalten, eine wichtige Lieferung entgegenzunehmen. So hatte sie fast einen ganzen Tag dort verbracht, bis endlich gegen Abend eine Spedition ankam, die diverse Kisten zuerst ins Haus und dann auf die Terrasse schleppte. Und dabei erfahren, dass sie noch einen weiteren Tag investieren würde müssen, weil erst morgen jemand koppeln könne, man wisse aber leider nicht wann genau, der alles montieren würde. So saß sie nochmals einen kompletten Tag herum, bis ein Monteur erschien, der die Kisten öffnete und zu Teresas maßlosem Erstaunen ein gewaltiges Fernrohr auf der Terrasse aufbaute. So eines, mit dem man wohl nicht nur die Sterne beobachten konnte, sondern so eines, mit dem man vermutlich auch noch in fernsten Galaxien jedes Staubkörnchen erkennen würde. Zumindest war das in ihrer Vorstellung so. Sie schüttelte innerlich den Kopf über so viel Aufwand und war nun umso gespannter, wer denn schließlich der neue Mieter sein würde. Aber er kam nicht. Und so musste sie, das war sie ihrem Ruf schuldig, jede Woche aufs Neue alles durchwischen, putzen, polieren, in Gang setzen, frisch beziehen, immer in der Hoffnung, der ominöse Gast möge doch endlich anreisen, ihr tadelloses Werk loben und sie von dieser Form, von dieser frohen, immer wieder von vorne anfangen zu müssen, entbinden. Sechstens. Es war schon weit im November und langsam war sie gestresst, denn sie hatte eigentlich andere Pläne gehabt. Wollte endlich zu ihren Kindern, dieses Jahr zu denen, die ganz im Süden lebten. Sie plante dort, das viel mildere Klima zu genießen, das ihr Rheuma besänftigen und die Gicht in ihren Fingern mildern würde. Die Agentur konnte ihr nichts anderes sagen, als dass das Haus bereits bezahlt sei, man den Vita nicht erreichen könne und sie die Stellung halten möge. Sie war genervt. Und als dann die Mitarbeiterin aus der Buchhaltung ihres Chefs anrief, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Die nette Dame entschuldigte sich für die Mühen, sagte ihr, man hätte jetzt für den Winter eine Aushilfe engagiert, damit sie bitte endlich in den wohlverdienten Urlaub aufbrechen könne. Und natürlich wolle man ihr für all den Aufwand auch noch eine Weihnachtsgratifikation extra zukommen lassen. Aber das sei jetzt zu spät im Jahr alles nicht so schnell zu schaffen mit der Verrechnung und den Lohnzetteln und deshalb würde man es ihr mittels Kurier in bar überbringen und das Formelle dann in aller Ruhe im neuen Jahr erledigen. Und tatsächlich, am nächsten Tag fand sie ein neutrales Kuvert in ihrem Briefkasten, in dem fein gebündelt einige Hunderter lagen und sie bekreuzigte sich und dann machte sie sich daran, ihre Koffer zu packen und ihren Kindern zu sagen, dass die Nonna nun auf dem Weg sei und man dieses Jahr einen besonders fetten Braten zu den Feiertagen haben würde. Drittes Kapitel. Erstens. Nachdem die Männer ihn in den Lieferwagen gezerrt hatten, kam er nach einigen Sekunden zu sich. Die Kabelbinder an seinen Händen schnitten schmerzhaft tief ins Fleisch und der Sack, den sie ihm über den Kopf gezogen hatten, roch widerlich und er hatte den Mund voller Flusen, die sich bei jedem Atemzug von dem porösen Stoff ablösten. Sie wollten ihn offensichtlich nicht töten, zumindest nicht gleich, denn sonst hätten sie sich nicht die Mühe gemacht, ihm die Sicht zu nehmen, sondern sich mit den Fesseln begnügt. In Filmen versuchen Entführungsopfer immer, die Richtung zu erahnen, in die ein Wagen fährt oder irgendwelche Geräusche wahrzunehmen. Aber das war alles Quatsch. Das brachte gar nichts und er war Profi genug, um zu ahnen, dass sie ihn verhören wollten. Und so nahm er die erneute Ohnmacht, die in ihm aufstieg, einfach an, ohne sich groß dagegen zu wehren. Denn er würde später jede noch so kleine Kraftreserve brauchen, die er sich jetzt noch schaffen konnte. Als er das nächste Mal zu sich kam, saß er in einem kahlen Raum, an dessen Decke eine nackte Glühbirne spärlich Licht zu verbreiten versuchte. Die Wände waren grau und unverputzt, offensichtlich ein Kellerraum. Er probierte den Kopf zu drehen und konnte gerade noch eine Türe hinter seinem Rücken erkennen. Er blickte sich weiter um, aber es schien keine Fenster zu geben, nur ein verrostetes Gitter in einer Ecke an der Decke, durch das vermutlich etwas Luft hereinkommen sollte. Die Fesseln waren zu eng, um auch nur den Hauch einer Chance zu haben, sie loszuwerden, und so konnte er nichts tun, als zu warten. Er machte sich keine großen Gedanken darüber, worum es ging. Er hatte so viele Aufträge in den letzten Jahren erledigt. Es konnte alles sein. Er begann seinen Atem zu kontrollieren und beruhigte seinen Puls und fiel in eine leichte Trance, um sich weiter zu regenerieren. Zweitens. Irgendwann, es mochten Stunden vergangen sein, flog die Türe hinter ihm mit einem lauten Krachen gegen die Wand. Er schrak hoch und versuchte schnell wieder klar zu werden, aber die Wunde an seinem Hinterkopf, wo ihn der Schlag getroffen hatte, pochte durch den Schreck wahnsinnig und ganz kurz dachte er, er würde wieder ohnmächtig. Ein Mann, der eine Skimaske trug, trat vor ihn und als er kurz jemanden, der außerhalb seines Blickwinkels stand, zunickte, gab derjenige scheinbar einem Stuhl aus Metall einen Tritt, denn wie durch Zauberhand landete der Stuhl genau vor den Füßen des Mannes. Freilich verbunden mit dem ekelhaften Quietschen, das die Beine auf dem rauen Boden auslösten. Der vor ihm bremste ihn mit seinem Fuß elegant ab, drehte ihn herum und ließ sich dann darauf nieder. Die Unterarme stützte er lässig auf der Lehne ab und dann fixierte er ihn endlos lange, ohne ein Wort zu sprechen. Er hatte selbst schon genug Leute verhört, ja, und auch gefoltert. Er kannte alle Tricks, jedes Psychospielchen. Ihn beeindruckte das alles nicht. Das waren Anfänger, mit wenig Erfahrung. Er hatte auch keine Angst vor den körperlichen Schmerzen, die sie ihm garantiert noch zufügen würden. Er hatte schon andere Situationen überstanden. Was ihn beschäftigte, war, warum sie Masken trugen. Das ergab keinen Sinn, denn normalerweise würde man Leute wie ihn, Handlanger, Auftragskiller, Männer fürs Grobe, in seinem Fall fürs besonders Grobe, einfach beseitigen, wenn man erfahren hatte, was man wissen wollte. Niemand ließ einen Killer laufen, viel zu groß die Gefahr, dass der sich tatsächlich irgendwann rächte. Wollten die ihn hier aber tatsächlich davonkommen lassen, zeigten sie deshalb ihre Gesichter nicht? Oder wollten sie ihm das damit nur suggerieren, damit er sich sicher fühlte, vielleicht doch redete, wenn er eine Chance sah, zu überleben? Letztlich war das auch alles egal. Er musste schnellstens hier raus. Der Auftrag von Christus war viel zu lukrativ und Christus zu mächtig, um ihn zu enttäuschen. Außerdem konnte er Menschen nicht leiden, die ihn niederschlugen. Egal, was diese Hampelmänner hier mit ihm vorhatten, er würde sie jedenfalls definitiv nicht lebend davonkommen lassen. Er hing diesen Überlegungen nach und fühlte sich zunehmend stärker. Nein, das war ein absoluter Anfänger. Ihn hier mit einer Maske anzuschweigen, konnte ihn nicht aus der Ruhe bringen. Er war gespannt, wie sie das Gespräch eröffnen würden. Vermutlich mit ein paar Drohungen. Nun, er würde zum Schein so tun, als hätte er furchtbare Angst, einfach um Zeit zu gewinnen. Irgendwie sah der Typ mit der Maske einfach auch nur saublöd aus. Ein Kichern stieg ihm in die Kehle hoch und er dachte darüber nach, ob er es unterdrücken sollte oder ob er sein Gegenüber damit verunsichern könne. Er spürte eine Bewegung hinter sich, vermutlich der andere, der den Stuhl herangeschoben hatte, dann strich etwas an seinem Finger entlang, anscheinend wollten sie seine Fesseln lösen. Vielleicht planten sie auch irgendwas mit Wasser. Er mochte Wasser, um Leute zu foltern, mit Eis darin, weil das besonders fies in den Lungen brannte. Er fühlte sich überlegen. Er könnte diesen Deppen so viel beibringen, wenn er Lust dazu hätte, und als er gerade tatsächlich loskichern wollte, durchfuhr ihn ein Schmerz, der ihm den Atem abdrehte, und dann wurde ihm kurz schwarz vor Augen. Und als er sie wieder öffnete, tanzten bunte Lichter vor ihm und er konnte kaum etwas sehen durch den Tränenschleier, den ihm der Schmerz verursacht hatte. Und dann erkannte er, dass der Mann mit der Maske ihm seinen kleinen Finger vors Gesicht hielt, den sie ihm gerade abgezwickt hatten. Und er hatte jetzt die Maske abgenommen und lächelte ihn gefühllos an und sagte, »Wie gut, dass du noch 9 davon hast. Es liegt an dir, wie viele du davon behalten wirst.« Damit stand er auf und dann hörte er noch, wie die Türe zuschlug und das Geräusch eines schweren Riegels und dann wurde es dunkel. Zuerst, weil sie das Licht abgeschaltet hatten und dann von der erneuten Ohnmacht, die ihn überkam. Viertens. Teresa Trapani war 73 Jahre alt, die man ihr aber nicht ansah. Sie hatte ihr Leben lang hart gearbeitet und alleine 5 Kinder großgezogen, die ihr eine ganze Herrscher an Enkel und Urenkel beschert hatten. Sie war klein, sehr stämmig, um es einmal wohlwollend auszudrücken, hatte gewaltige Brüste, die sie jeden Tag mühsam versuchte, irgendwie festzuschnüren. Ihr Haar war zartrosa gefärbt, schon licht, aber stets sehr gepflegt. So wie sie auch immer äußerst darauf achtete, ordentlich gekleidet zu sein. Für sie war das eine Art von Respekt, den man seiner Umwelt und seinen Mitmenschen zukommen lassen sollte. Aber genau das erwartete sie auch von allen anderen. Sie war resolut und unnachgiebig. Schlendrian und Unordnung waren ihre Todfeinde, denen sie kompromisslos entgegentrat. Das Einzige, was sie einfach nie in den Griff bekommen hatte, war ihr kleiner, tiefschwarzer Oberlippenbart. Kein Mittel half dagegen. Und irgendwann gehörte er einfach zu ihr. Früher, als sie noch regulär gearbeitet hatte, machte sie zur Arbeit in der Fischhalle noch 2 Nebenjobs, um der Familie alles bieten zu können. Sie hatte nie stillgestanden. Wenn sie nicht bei der Arbeit war, ging sie darin auf, das Haus sauber zu halten. Und Teresa hatte sehr klare Vorstellungen, was sie als sauber durchgehen ließ, die Familie zu bekochen und sich für die Erziehung ihrer Kinder aufzuopfern. Erst seit sie in Rente war, trat sie etwas kürzer. Sie hatte nur noch einen Arbeitgeber, eine der großen Immobilienagenturen, die im Sommer während der Saison fast alle Ferienhäuser und Apartments, die es im Ort gab, an Urlauber vermittelte. Ihre Aufgabe war es, die Objekte für die Übergabe an neue Gäste herzurichten und dann einmal wöchentlich nach dem Rechten zu sehen, zu putzen, die Wäsche zu tauschen und zu überprüfen, ob sich die Gäste auch wie Gäste benahmen. Natürlich schaffte sie nicht alle Häuser und Wohnungen alleine und die Agentur hatte bald erkannt, wie genau und akribisch sie war, sodass sie nun ein paar Immobilien nur noch selbst betreute und für den Rest als eine Art Hausdame einfach kontrollierte, ob die vielen Saisonkräfte auch ordentlich arbeiteten. Daher hatte sie auch das große Glück gehabt, anders als die vielen Aushilfen, jedes Jahr ein paar extra Monate arbeiten zu können, weil sie im Frühjahr bereits anfing, eine Bestandsaufnahme zu machen, Gärtner organisierte, Handwerker beauftragte und im Herbst noch dafür sorgte, dass alle Häuser winterfest waren, kein Fenster vergessen worden war oder irgendwo noch Müll im Haus lag, der Ungeziefer hätte anziehen können. Ende Oktober dann liefen alle Aufgaben aus und sie hatte dann bis Mitte März nichts mehr zu tun. Und zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie die letzten Jahre dadurch so richtig Zeit gehabt, Weihnachten vorzubereiten und vor allem alle Kinder und Enkel zu besuchen, von denen viele inzwischen im ganzen Land verstreut lebten. je nachdem, wo sie noch eine Arbeit hatten, finden können. Fünftens. Nur dieses Jahr war es anders gekommen. Mitte Oktober hatte sie einen Anruf aus der Agentur erhalten, dass ein Haus über den Winter angemietet worden sei und sie es bitte herrichten wolle. Sie hatte sich gefreut, noch ein kleines Extra zu verdienen und das Haus aus seinem Winterkleid befreit, alles geputzt, poliert, in Gang gesetzt und frisch bezogen. Aber der Gast war nicht erschienen und stattdessen hatte sie einen weiteren Auftrag erhalten, eine wichtige Lieferung entgegenzunehmen. So hatte sie fast einen ganzen Tag dort verbracht, bis endlich gegen Abend eine Spedition ankam, die diverse Kisten zuerst ins Haus und dann auf die Terrasse schleppte. Und dabei erfahren, dass sie noch einen weiteren Tag investieren würde müssen, weil erst morgen jemand koppeln könne, man wisse aber leider nicht wann genau, der alles montieren würde. So saß sie nochmals einen kompletten Tag herum, bis ein Monteur erschien, der die Kisten öffnete und zu Theresas maßlosem Erstaunen ein gewaltiges Fernrohr auf der Terrasse aufbaute. So eines, mit dem man wohl nicht nur die Sterne beobachten konnte, sondern so eines, mit dem man vermutlich auch noch in fernsten Galaxien jedes Staubkörnchen erkennen würde. Zumindest war das in ihrer Vorstellung so. Sie schüttelte innerlich den Kopf über so viel Aufwand und war nun umso gespannter, wer denn schließlich der neue Mieter sein würde. Aber er kam nicht. Und so musste sie, das war sie ihrem Ruf schuldig, jede Woche aufs Neue alles durchwischen, putzen, polieren, in Gang setzen, frisch beziehen, immer in der Hoffnung, der ominöse Gast möge doch endlich anreisen, ihr tadelloses Werk loben und sie von dieser Form, von dieser frohen, immer wieder von vorne anfangen zu müssen, entbinden. Sechstens. Es war schon weit im November und langsam war sie gestresst, denn sie hatte eigentlich andere Pläne gehabt, wollte endlich zu ihren Kindern, dieses Jahr zu denen, die ganz im Süden lebten. Sie plante dort, das viel mildere Klima zu genießen, das ihr Rheuma besänftigen und die Gicht in ihren Fingern mildern würde. Die Agentur konnte ihr nichts anderes sagen, als dass das Haus bereits bezahlt sei, man den Mieter nicht erreichen könne und sie die Stellung halten möge. Sie war genervt. Und als dann die Mitarbeiterin aus der Buchhaltung ihres Chefs anrief, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Die nette Dame entschuldigte sich für die Mühen, sagte ihr, man hätte jetzt für den Winter eine Aushilfe engagiert, damit sie bitte endlich in den wohlverdienten Urlaub aufbrechen könne. Und natürlich wolle man ihr für all den Aufwand auch noch eine Weihnachtsgratifikation extra zukommen lassen. Aber das sei jetzt zu spät im Jahr alles nicht so schnell zu schaffen mit der Verrechnung und den Lohnzetteln und deshalb würde man es ihr mittels Kurier in bar überbringen und das Formelle dann in aller Ruhe im neuen Jahr erledigen. Und tatsächlich, am nächsten Tag fand sie ein neutrales Kuvert in ihrem Briefkasten, in dem fein gebündelt einige Hunderter lagen, und sie bekreuzigte sich und dann machte sie sich daran, ihre Koffer zu packen und ihren Kindern zu sagen, dass die Nonna nun auf dem Weg sei und man dieses Jahr einen besonders fetten Braten zu den Feiertagen haben würde. Drittes Kapitel. Erstens. Nachdem die Männer ihnen den Lieferwagen gezerrt hatten, kam er nach einigen Sekunden zu sich. Die Kabelbinder an seinen Händen schnitten schmerzhaft tief ins Fleisch und der Sack, den sie ihm über den Kopf gezogen hatten, roch widerlich und er hatte den Mund voller Flusen, die sich bei jedem Atemzug von dem porösen Stoff ablösten. Sie wollten ihn offensichtlich nicht töten, zumindest nicht gleich, denn sonst hätten sie sich nicht die Mühe gemacht, ihm die Sicht zu nehmen, sondern sich mit den Fesseln begnügt. In Filmen versuchen Entführungsopfer immer, die Richtung zu erahnen, in die ein Wagen fährt oder irgendwelche Geräusche wahrzunehmen. Aber das war alles Quatsch. Das brachte gar nichts und er war Profi genug, um zu ahnen, dass sie ihn verhören wollten. Und so nahm er die erneute Ohnmacht, die in ihm aufstieg, einfach an, ohne sich groß dagegen zu wehren. Denn er würde später jede noch so kleine Kraftreserve brauchen, die er sich jetzt noch schaffen konnte. Als er das nächste Mal zu sich kam, saß er in einem kahlen Raum, an dessen Decke eine nackte Glühbirne spärlich Licht zu verbreiten versuchte. Die Wände waren grau und unverputzt, offensichtlich ein Kellerraum. Er probierte den Kopf zu drehen und konnte gerade noch eine Türe hinter seinem Rücken erkennen. Er blickte sich weiter um, aber es schien keine Fenster zu geben, nur ein verrostetes Gitter in einer Ecke an der Decke, durch das vermutlich etwas Luft hereinkommen sollte. Die Fesseln waren zu eng, um auch nur den Hauch einer Chance zu haben, sie loszuwerden, und so konnte er nichts tun, als zu warten. Er machte sich keine großen Gedanken darüber, worum es ging. Er hatte so viele Aufträge in den letzten Jahren erledigt. Es konnte alles sein. Er begann, seinen Atem zu kontrollieren und beruhigte seinen Puls und fiel in eine leichte Trance, um sich weiter zu regenerieren. Zweitens. Irgendwann, es mochten Stunden vergangen sein, flog die Türe hinter ihm mit einem lauten Krachen gegen die Wand. Er schrak hoch und versuchte schnell wieder klar zu werden, aber die Wunde an seinem Hinterkopf, wo ihn der Schlag getroffen hatte, pochte durch den Schreck wahnsinnig und ganz kurz dachte er, er würde wieder ohnmächtig. Ein Mann, der eine Skimaske trug, trat vor ihn und als er kurz jemanden, der außerhalb seines Blickwinkels stand, zunickte, gab derjenige scheinbar einem Stuhl aus Metall einen Tritt, denn wie durch Zauberhand landete der Stuhl genau vor den Füßen des Mannes. Freilich verbunden mit dem ekelhaften Quietschen, das die Beine auf dem rauen Boden auslösten. Der vor ihm bremste ihn mit seinem Fuß elegant ab, drehte ihn herum und ließ sich dann darauf nieder. Die Unterarme stützte er lässig auf der Lehne ab und dann fixierte er ihn endlos lange, ohne ein Wort zu sprechen. Er hatte selbst schon genug Leute verhört, ja, und auch gefoltert. Er kannte alle Tricks, jedes Psychospielchen. Ihn beeindruckte das alles nicht. Das war ein Anfänger, mit wenig Erfahrung. Er hatte auch keine Angst vor den körperlichen Schmerzen, die sie ihm garantiert noch zufügen würden. Er hatte schon andere Situationen überstanden. Was ihn beschäftigte, war, warum sie Masken trugen. Das ergab keinen Sinn. Denn normalerweise würde man Leute wie ihn, Handlanger, Auftragskiller, Männer fürs Grobe, in seinem Fall fürs besonders Grobe, einfach beseitigen, wenn man erfahren hatte, was man wissen wollte. Niemand ließ einen Killer laufen, viel zu groß die Gefahr, dass der sich tatsächlich irgendwann rächte. Wollten die ihn hier aber tatsächlich davonkommen lassen, zeigten sie deshalb ihre Gesichter nicht? Oder wollten sie ihm das damit nur suggerieren, damit er sich sicher fühlte, vielleicht doch redete, wenn er eine Chance sah zu überleben? Letztlich war das auch alles egal. Er musste schnellstens hier raus. Der Auftrag von Christus war viel zu lukrativ und Christus zu mächtig, um ihn zu enttäuschen. Außerdem konnte er Menschen nicht leiden, die ihn niederschlugen. Egal, was diese Hampelmänner hier mit ihm vorhatten, er würde sie jedenfalls definitiv nicht lebend davonkommen lassen. Er hing diesen Überlegungen nach und fühlte sich zunehmend stärker. Nein, das war ein absoluter Anfänger. Ihn hier mit einer Maske anzuschweigen, konnte ihn nicht aus der Ruhe bringen. Er war gespannt, wie sie das Gespräch eröffnen würden. Vermutlich mit ein paar Drohungen. Nun, er würde zum Schein so tun, als hätte er furchtbare Angst, einfach um Zeit zu gewinnen. Irgendwie sah der Typ mit der Maske einfach auch nur saublöd aus. Ein Kichern stieg ihm in die Kehle hoch und er dachte darüber nach, ob er es unterdrücken sollte oder ob er sein Gegenüber damit verunsichern könne. Er spürte eine Bewegung hinter sich, vermutlich der andere, der den Stuhl herangeschoben hatte, dann strich etwas an seinem Finger entlang, anscheinend wollten sie seine Fesseln lösen. Vielleicht planten sie auch irgendwas mit Wasser. Er mochte Wasser, um Leute zu foltern, mit Eis darin, weil das besonders fies in den Lungen brannte. Er fühlte sich überlegen. Er könnte diesen Deppen so viel beibringen, wenn er Lust dazu hätte, und als er gerade tatsächlich loskichern wollte, durchfuhr ihn ein Schmerz, der ihm den Atem abdrehte, und dann wurde ihm kurz schwarz vor Augen. Und als er sie wieder öffnete, tanzten bunte Lichter vor ihm, und er konnte kaum etwas sehen durch den Tränenschleier, den ihm der Schmerz verursacht hatte. Und dann erkannte er, dass der Mann mit der Maske ihm seinen kleinen Finger vors Gesicht hielt, den sie ihm gerade abgezwickt hatten. Und er hatte jetzt die Maske abgenommen und lächelte ihn gefühllos an und sagte, wie gut, dass du noch 9 davon hast. Es liegt an dir, wie viele du davon behalten wirst. Damit stand er auf und dann hörte er noch, wie die Türe zuschlug und das Geräusch eines schweren Riegels und dann wurde es dunkel. Zuerst, weil sie das Licht abgeschaltet hatten und dann von der erneuten Ohnmacht, die ihn überkam.